Amen. Ihr mögt euch setzen. Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn. Wünsche uns Gottes Segen von Herzen. Ich bin mit großer Erwartung in dieses Wochenende gegangen. Bin der Überzeugung, dass Gott, der Herr, einem jeden das geben wird, was sie gerade benötigt. Den Verlorenen die Rettung, den Kranken die Heilung, uns allen Offenbarung durch den Heiligen Geist, tiefere Einführung in den Heilsplan unseres Gottes. Wir haben eine große Anzahl von Anrufen gehabt. Allein aus Chile waren 6 Anrufe, aus ganz Südamerika, aus Asien, aus Afrika, von überall. Bruder Graf lässt grüßen, Bruder Wahlström lässt grüßen. Bruder Etienne Genton lässt grüßen, unser Bruder Davi aus Palermo lässt grüßen. Alle lassen sehr, sehr herzlich grüßen. Besondere Grüße von Bruder John aus Bukarest. Wir haben heute eine Gruppe aus Rumänien hier. Könnten alle, die aus Rumänien gekommen sind, eben mal aufstehen? Wer ist aus Rumänien hier? Ja, schaut mal, eine sehr schöne Anzahl. Auch unser Bruder Daniel ist hier einer der Brüder, die Gott am meisten gebraucht und gesegnet hat. Gott segne Bruder Daniel, Gott segne euch alle in unserer Mitte. Dann möchte ich fragen, wer ist sonst noch neu oder zum ersten Mal heute hier, lasst mich sehen, wer zum ersten Mal hier, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ja. Unsere Freunde aus Polen, Gott segne euch besonders in unserer Mitte, Gott segne euch aus dem Reichtum seiner Gnade, Gott segne dort, Gott segne überall. Dann möchte ich wissen, wie viele aus der Slowakei hier sind. Steht ihr mal auf aus der Slowakei? Ja, schaut mal. Die einen sind 1200 Kilometer gefahren, die anderen 1600 Kilometer gefahren, um hier zu sein, um Gottes Wort an dieser Stätte zu hören. Und das beweist uns, dass die Verheißung in Erfüllung geht, dass Gott einen Hunger senden wird nach seinem Wort, einen Hunger nicht nach Brot, einen Durst nicht nach Wasser, sondern die Worte Gottes zu hören. Gott segne euch, alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Wir sind aus ganz Europa versammelt und vielleicht noch aus anderen Teilen der Welt. Gott segne uns hier und Gott, der Herr, segne alle, die jetzt zuhören, die zuschauen, die mit Anteil haben, wie Bruder Schmidt schon erwähnte, und das auf der ganzen Welt. Ich war ja Anfang März in Fernost, in Singapur, in Thailand und dann besonders Burma. Und als die Brüder mir sagten, wir haben Anteil an euren Versammlungen, wir hören mit, wir sehen mit, das war für mich, ich sag mal, ein Segen zu wissen, dass Gott diese Möglichkeit auch geschenkt hat. Was steht geschrieben in 1. Mose 11, von nun an wird dem Menschen nichts mehr unausführbar sein. Alles, was Menschen erfunden haben, besonders in den letzten 130 Jahren, ja, vom Pferdewagen bis zum Mond und der ganze Fortschritt, wir wollen uns den zu eigen machen. Dann möchten wir tatsächlich alle, wirklich alle auf der ganzen Erde, in allen Sprachen und Völkern von Herzen grüßen und allen Gottes reichen Segen wünschen. Für mich ist der April immer ein besonderer Monat und der 2. April immer ein besonderer Tag. Es war Mittwoch vor 46 Jahren, als ich die Stimme des Herrn zum ersten Mal hörte und den Auftrag bekam, von Stadt zu gehen, das Wort zu verkündigen, die Speise auszuteilen. Und diese Woche war eben dazu angetan, noch einmal Rückschau zu halten, was in diesen 46 Jahren weltweit geschehen ist. Vieles kam in meine Erinnerung, besonders auch in Verbindung mit dem Dienst Bruder Brenhams. Ich werde es immer wieder sagen, es war so von Gott gefügt. Von Gott gefügt, dass ich von Anfang an Anteil daran haben konnte, was Gott gegenwärtig tut. Und das geht für mich bis auf das Jahr 1949 zurück, als ich den Namen Brenhim zum ersten Mal in Hamburg auf der Pfingstkonferenz gehört habe. Ihr wisst ja, dann kamen die Jahre 55 bis 65, wo ich direkten Anteil an seinem Dienst, an den Predigten hatte. Und dann kam natürlich auch der Abschnitt der Austeilung der geistlichen Speise. Und wir schauen jetzt tatsächlich auf all diese Jahre zurück, in denen der kostbare göttliche Same des Wortes auf der ganzen Erde gesät wurde. Und er ist aufgegangen, hat Frucht gebracht, nicht nur in Europa, sondern auch in der ganzen Welt. Dann sind die besonderen Ereignisse, auch was den Heimgang Bruder Brenhams betrifft. Brüder und Schwestern, das war ein Freitag, ein 24. Dezember 1965. Ich habe es hier schon erwähnt und sage es heute vor Gott und euch allen. Ich habe Bruder Brenhim am 24. Dezember 1965 auf einer lichten Wolke gen Himmel hinauffahren oder auf der Wolke hinaufgenommen werden gesehen. Ich wusste damals nichts von seinem Heimgang, wusste auch nicht, wie es einzuordnen wäre, aber später, als ich dann hörte, dass er heimgegangen ist, wusste ich natürlich, wie ich das einzuordnen habe. Gott hat ja nicht nur in der Vergangenheit gewirkt, Gott ist ja heute noch derselbe. Und ehrlich gesagt, wenn es heute das übernatürliche Wirken Gottes nicht gäbe, wenn wir nur die Erinnerung an das hätten, was irgendwann, sei es im Alten oder Neuen Testament, geschehen ist, Welch einen Anteil hätten wir dann heute an dem, was Gott gegenwärtig tut? Das Große und Wunderbare unter dem Volke Gottes bestand immer darin, dass sie von Gott geoffenbart bekommen haben, was gegenwärtig geschieht, um Anteil daran zu haben. Ich habe versucht, in Zürich am letzten Sonntag darüber zu sprechen und es irgendwie auch so darzulegen, dass es verständlich werden könnte. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann hatte Gott einen Abraham, dem er Verheißungen gegeben hatte. Sogar die Verheißung, nach 400 Jahren werde ich deinen Nachkommen aus der Knechtschaft befreien. Dann hatte er einen Mose, der sich auf die Verheißung berufen konnte, sie erfüllt sah, und Gott erschien dem Mose, um die Verheißung wahrzumachen. Dann hatte Gott einen Josua, um die Verheißung zum Abschluss zu bringen, damit nicht nur die Herausführung, sondern auch die Hereinführung geschieht. Dann hatte Gott einen Elia und er hatte einen Elisa. Was mich am meisten bewegt ist, wenn ich das Neue Testament lese, die Anfänge des Neuen Testaments lese und die Erfüllung aus dem Alten Testament sehen kann und feststellen, in welch einer wunderbaren Weise Gott immer über seinen Worte wachte, um es zu erfüllen. Dann habe ich hier mal die 24 Weissagungen aus dem Alten Testament aufgeschrieben vor mir, die sich in den letzten 24 Stunden mit unserem Herrn bis hin zum Kreuz und am Kreuz erfüllt haben. Sacharja 11, Vers 12, dass er für 30 Silberlinge verraten oder verkauft werden würde. Matthäus 26, Vers 14. Psalm 55, Vers 14, dass er von seinem Freunde verraten werden würde. Johannes 13, 18, Matthäus 26, 47. Dann kommen hier die 30 Silberlinge noch einmal. Dann kommt Sacharja 11, Vers 13 und Sacharja 13, Vers 7, Erfüllung, wieder Matthäus 27, Markus 14. Dann die falschen Zeugen, wie angekündigt in Psalm 109, Vers 2 und erfüllt Matthäus 26, 59. Alles ist aufgelistet, wo es im Alten Testament stand oder steht und wie es sich im Neuen Testament erfüllt hat, sogar, dass er geschlagen und angespien werden würde. Jesaja 50, Vers 6, Lukas 22, Matthäus 26, dass er vor den Anklägern stumm bleiben würde. Jesaja 53 und hier sind all die Bibelstellen über das alles, was unserem Herrn und Erlöser auf dem Wege an das Kreuz und dann auch am Kreuz widerfahren würde, bis hin zu dem Ausspruch Psalm 22, direkt am Anfang: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, 46 und die Parallelstellen in den anderen Evangelien. sogar dass ihm Wein mit Galle vermischt geben würden, alles stand schon geschrieben, und dass kein Knochen an ihm zerbrochen werden würde, Psalm 34, ja, alles, dass er durchbohrt werden würde, Sacharja 12, Vers 10, Psalm 22, Vers 15, Johannes 19, Vers 34, alles stand geschrieben, alles steht geschrieben, sogar, dass er bei Reichen beigesetzt werden würde, Jesaja 53, Vers 9, Matthäus 27, 57 bis 60. Für mich ist es einfach etwas ganz Wunderbares, dass der gesamte Heilsplan übersichtlich ist, nachvollziehbar ist, dass wir die Verheißungen in der Heiligen Schrift haben und dass wir ihre Erfüllung nicht nur, was die Vergangenheit betrifft, einzuordnen vermögen mit Gottes Hilfe, sondern auch in unserer Zeit die Gnade von Gott empfangen haben, das, was geschieht, biblisch einzuordnen. Und sind wir ehrlich, wer nicht die Heilige Schrift kennt, der kann nichts biblisch einordnen. Auch das nicht, was im religiösen Bereich gegenwärtig geschieht. Man stelle sich vor, auch die Freikirchen frohlocken darüber, dass sie nicht mehr als Sekte oder als Glaubensgemeinschaft betrachtet wird, die irgendwie abgewichen sei von der Schrift, und dann wird als Argument aufgeführt, denn wir haben das gleiche Glaubensbekenntnis, wie es die römisch-katholische Kirche und die evangelische Kirche hat und die Orthodoxen. Also sind sie anerkannt, fühlen sich aufgenommen im Mutterschoß, und wenn man dann die Heilige Schrift durchforscht, besonders Offenbarung 17 und was dazu gehört, Brüder und Schwestern, dann wird einem weh ums Herz. Und ich sage es immer wieder, der letzte Auserwählte muss herauskommen, ehe der Zusammenschluss fertig geschmiedet und proklamiert werden wird. Das Neueste scheint auf der Tagesordnung zu sein, dass Martin Luther selig oder heilig gesprochen werden soll, und was da alles unterwegs ist, für uns unfassbar und dennoch in der biblischen Prophetie ganz klar und deutlich vorausgesagt, die große Wunde wird geheilt werden und die ganze Welt wird sich darüber wundern, und das alles geschieht vor unseren Augen. Dann haben wir besonders Jerusalem im Blick und das, was dort vor sich geht. Wir wollen auf diese Dinge heute nicht näher eingehen. Aber ich sage es noch einmal. Es gibt drei Dinge, die wir von Gott geoffenbart bekommen müssen und in die wir hineingeführt werden müssen. Erstens, die ursprüngliche, wahrhaftige Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi. Der zweite Teil ist der lehrmäßige, dass wir lehrmäßig in alles hineingeführt werden, in die gesamte Lehre der Apostel, wie sie im Auftrage Gottes unseres Herrn gemeint und gewollt gewesen ist. Und als drittes, den prophetischen Teil dass wir nicht nur lesen, wir haben umso fester das prophetische Wort, sondern dass wir es wirklich haben, dass wir es wirklich geoffenbart bekommen durch den Heiligen Geist. Nicht eine einzige Deutung ist nötig, aber Offenbarung ist immer nötig. Ohne Offenbarung geschieht nichts. Dann haben wir innerhalb der göttlichen Botschaft die große Not mit Brüdern, die Aussprüche Bruder Brenhams nehmen, ohne die Bibel zu respektieren und die verschiedensten Lehren daraus machen. Ich bin davon überzeugt, dass Bruder Brenham der verheißene Prophet war und bin davon überzeugt, dass er von Gott gesandt wurde, um uns zum Wort, zum Herrn, wirklich zum Anfang zurückzuführen, zu bringen und nicht eine neue Glaubensrichtung mit neuen Lehren ins Leben zu rufen. Meine Urüberzeugung ist, dass ein wahrer Prophet das wahre Wort Gottes bringt. Amen. Und das ist in Übereinstimmung mit allen Propheten und Aposteln, die Gott je gesandt hat und hatte. Deshalb ist es notwendig, alles zurück zur Schrift zu nehmen und nichts aus dem Zusammenhang zu reißen, sondern es dazulassen, wo es ist und es von Gott geoffenbart bekommen. Wir hatten heute ein Gespräch mit einem geliebten Bruder über die 70 Jahrwochen Daniels. Ich erwähne es nur ganz kurz. Wir gehen dann in die Heilige Schrift über. Ich habe dann die Originalzeichnung aus der Hand Bruder Brennings, die ich aus den USA persönlich mitgebracht habe, fotokopiert, und die werde ich unserem geliebten Bruder geben. Was will ich damit sagen? Vielleicht soll ich deutlich werden. Die Gemeinde hat mit den 70 Jahrwochen Daniels nicht das Geringste zu tun. Der Abschnitt der Gemeinde liegt zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche aufgeteilt in die ersten 7 und dann in die zweiten 62, und nach den 62 sollte der Gesalbte ums Leben gebracht werden, und das geschah am Kreuz auf Golgatha, und dann bleibt noch eine Jahrwoche, und diese eine letzte Jahrwoche, die letzten 7 Jahre, sehr deutlich der erste Teil für die beiden Propheten gemäß Offenbarung, 11. Kapitel, wo die beiden Propheten 3,5 Jahre prophetisch reden werden, und unter ihrem Dienst werden die 144.000 herausgerufen und versiegelt werden und stehen dann in Offenbarung 14 auf dem Berge Zion mit dem Siegel Gottes auf ihre Stirn. Und der zweite Teil ist die große Drangsal gemäß Offenbarung 13, wo die Heiligen, nämlich dann die Juden, der großen Verfolgung 3,5 Jahre preisgegeben werden, um den zweiten Teil des 5. Siegels zu erfüllen, denn den schon Ermordeten wurde gesagt, geduldet euch, bis auch eure Mitbrüder und Knechte den Tod erlitten haben, wie ihr ihn erleiden musstet. Ist alles übersichtlich, alles biblisch und göttlich geordnet, es ist gar keine Not, irgendwo nervös zu werden. Also, wir danken Gott von ganzem Herzen, und das darf ich ruhig auch hier einmal sagen, nicht ein einziges Mal habe ich eine eigene Überzeugung in das Reich Gottes hineingenommen, hineingebracht. Ich habe mich von Anfang an, vom ersten Tage, als ich Bruder Brenhim hörte, ihr wisst, ich habe meine Bibel damals schon so auch unterm Arm getragen und war der Meinung, ich kenne sie. Aber von dem Tage an wusste ich, dass Gott in sein Wort hineinführt und dass mein Wissen überhaupt nichts bedeutet, sondern der Respekt vor dem Worte Gottes ward mir in das Herz gelegt. Vielleicht, um das noch zu sagen, mit Bezug auf all die Brüder, die, ob sie 10 Jahre später begonnen haben oder 20 Jahre später begonnen haben. Es müssen sich alle Brüder einfach sagen lassen, dass Gott einen Plan hat. Und diesen Plan hat er nicht gestern oder vorgestern gefasst, sondern ehe die Zeit begonnen hat. Und wir alle sind ein Teil dieses göttlichen Heilsplanes geworden. Ich sage auch das noch in diesem oder zu diesem Bereich. Als 1977 zum Thema gemacht wurde, weil es Aussprüche Bruder Brenhims gab, die daraus, wenn man es hat wollen, schließen können, dass 77 alles zu Ende sein würde, dann musste Bruder Frank tatsächlich sagen, hört mal, in dem Buch Die 7 Gemeindezeitalter auf Seite 300 so und so, steht zwar so und so geschrieben, aber das stammt nicht aus dem Munde Bruder Brenhims, sondern aus der Feder von Lee Vail, dem Schreiber dieses Buches. Denn da steht tatsächlich geschrieben, dass 1977 alle irdischen Reiche und so weiter zum Ende gekommen sein werden und das tausendjährige Reich würde eingeführt werden. Ich kann mich heute noch sehr gut an meinen Freund aus Tucson erinnern, der sich bei dem letzten Besuch von mir nicht verabschiedet hat, der sich geweigert hat, mir die Hand zu reichen, weil ich ihm auf der Autobahn von Holland nach Krefeld, da war sie gerade neu gebaut hier, gesagt habe, geliebter Bruder, das Jahr 77 wird kommen und gehen, ohne dass etwas geschieht. Und das war zu viel. Das war zu viel. Dann wurde er sehr ernst und hat gesagt, pass auf, gib Acht, Brenhim ist ein Prophet. Und wenn ein Prophet eine Voraussage macht, dann ist die Voraussage wie eine Weissagung, gib Acht und. Er begab sich nach Rotterdam zu Bruder van der Steel mit seinen 3 Töchtern, mit der ganzen Familie, ohne sich zu verabschieden, mit einigen nicht gerade eleganten Worten. Und warum konnte ich das damals sagen? Ganz einfach, weil am Sonntag, dem 18. Juni 1976, hier, wo der alte Kirschbaum stand, die gewaltige Stimme des Herrn erklang, mein Knecht, begib dich auf das Nachbargrundstück und weihe es mir. Ich habe im Laufe dieser Jahre sehr viel mitmachen, sehr viel durchmachen müssen, sehr viele Missverständnisse sind gewesen und Niemand hat etwas korrigiert. Alles ist so geblieben, wie es war. Brüder und Schwestern, wir können nicht zulassen, dass irgendetwas gesagt, gelehrt wird, das nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und wenn die Heilige Schrift sagt, Zeit und Stunde weiß niemand, dann brauche ich das Argument, aber das Jahr könnte man wissen nicht. Das war tatsächlich das Argument, dass man gesagt hat, es steht geschrieben, Zeit und Stunde weiß niemand, aber es steht nicht geschrieben, dass niemand das Jahr weiß. Das war für mich auch zu viel. Ich habe einige Kämpfe auch diesbezüglich bestehen müssen. Und ich danke Gott dafür, dass ich von keinem Menschen abhängig bin, dass ich Gottes Wort verkündigen kann. Und es ist ja das Wort, das nicht leer zurückkommt. Nicht der Bote, die Botschaft. Die Botschaft, das ist das Wichtige. Es steht ja in Jesaja 55 nicht geschrieben, der Botschafter wird nicht leer zurückkommen, sondern das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht. Das Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Gottes Volk hat weltweit das Recht, das göttliche Wort in aller Klarheit und Wahrheit zu hören, ohne jegliche Deutung. Ich gebe euch noch schnell das andere Beispiel. 76 Mal hat Bruder Brennan erwähnt, es wird Licht werden zur Abendzeit. Aber das Wort aus Sacharja 14, Vers 7 wird sich in dem Zusammenhang erfüllen, in dem es geschrieben steht. Und trotzdem wissen wir, dass wir zur Abendzeit am Tage des Heils die Gnade hatten, aus der Finsternis in das Licht zu kommen. Und das Licht hat uns nicht geblendet. Das Licht hat uns den Weg erleuchtet, den wir zu gehen hatten. Also alles auf seinem Platz, alles, wie Gott es von Ewigkeit her bestimmt hat. Was mich noch bewegt, ist der Anfang des Neuen Testaments. Ich habe es bereits erwähnt. Und es ist einfach sehr wichtig, der Übergang von dem Dienst Johannes des Täufers, dann zu dem Dienst unseres Herrn, dann zur Gemeinde, die ja dafür bestimmt war, um den Dienst fortzusetzen und Offenbarungsstätte Gottes auf Erden zu sein, nach dem Wort der Schrift, dorthin, wo ich meinen Namen lege und offenbare, werde ich kommen und mich euch offenbaren und werde euch segnen. Nur, um euch das zu zeigen, aus der Heiligen Schrift, aus dem Matthäusevangelium, dem dritten Kapitel, Matthäusevangelium, drittes Kapitel, in welch einer Weise wir hier den Übergang aus dem Alten in das Neue und dann von den Evangelien zur Apostelgeschichte haben. Lesen wir aus Matthäus dem zweiten Kapitel, Matthäus zweites Kapitel von Vers 1, Verzeihung, Matthäus drittes Kapitel von Vers 1. In jenen Tagen trat aber Johannes der Täufer auf und predigte in der Wüste von Judäa, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Brauche nur ein Kapitel weiterzugehen. Hier haben wir das, was unser Herr als erstes gesagt und dann auch verkündigt hat. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und geht zu Apostelgeschichte 2, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Einfach eine Harmonie, eine völlige Übereinstimmung. Und besonders, was den Namen des Herrn betrifft. Wenn in Joel 3, Vers 5 geschrieben steht, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Dann steht dasselbe in Apostelgeschichte 2, Vers 21. Dann steht dasselbe in Römer 10, Vers 13. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Die Betonung liegt auf dem Namen. Und warum liegt sie auf dem Namen? Weil geschrieben steht, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und ich richte jetzt das Wort an alle, die ihr Leben dem Herrn noch nicht geweiht haben. Eine Bekehrung schließt doch zuerst mal ein, dass wir uns als verloren erkennen, als von Gott getrennt, ohne Hoffnung in dieser Welt. Und dass der Geist Gottes über uns kommt und uns von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht überführt. Und dass unter der Verkündigung des Wortes Gottes der Geist Gottes wirksam sein kann, um uns zur Buße, zur Sündenerkenntnis zu leiten, um dann den Herrn um Vergebung anzuflehen und die Vergebung auch persönlich zu erleben. Ich bin in dieses Wochenende mit der tiefen Überzeugung gekommen, dass Gott uns alles geben möchte, was er in seinem Worte verheißen hat, dass es göttliche Realität werden kann mit und in uns allen. Wir haben auch in jüngster Zeit darüber gesprochen, warum es das Blut des Lammes Gottes sein musste, das vergossen wurde. Warum? Weil das Leben der Seele, das Leben des Leibes ist im Blute. Und von Anfang an sind Opfer dargebracht worden. Und weil die Verführung aus dem Tierbereich kam, sind die Tiere im Alten Testament als Sündopfer, als Brandopfer, als Schuldopfer dargebracht worden. Ihr Blut durfte niemand trinken. Der Mensch hat schon genug Sorge mit seinem eigenen Blut, tierisches Blut, brauchte er ganz bestimmt nicht noch dazu. Aber jetzt im Neuen Testament, besonders in Johannes dem 6. Kapitel, spricht unser Herr immer und immer wieder, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, dann habt ihr ewiges Leben. Warum? Er hat ja alles in bildlicher Sprache uns übermitteln wollen und übermitteln können, dass wir ihn ganz aufnehmen, ganz wie er uns geschenkt wurde. Und was ist die Verbindung? Die Verbindung ist doch die, dass die bluterkaufte Schar, das göttliche Leben, das im Blute des Lammes Gottes war, empfängt. Und das geschah zu Pfingsten. Auf Golgatha geschah die Versöhnung, die Vergebung, Gnade und Heil. Zu Pfingsten ist durch die Ausgießung des Heiligen Geistes das göttliche Leben in die Erlösten hineingekommen. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Nicht eine neue Idee, eine neue Lehre, sondern das Leben, das im Blute war. Und von ihm steht geschrieben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und von ihm steht geschrieben, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Alles steht geschrieben. Meine Überzeugung ist heute, dass der Herr in diesen Versammlungen etwas Außergewöhnliches in uns und an uns tun wird. Lass uns heute und auch morgen aus der Heiligen Schrift vor Augen geführt werden kann, was uns durch die Erlösung tatsächlich von Gott geschenkt wurde. Und dass die Erlösung, die im Alten Testament angekündigt wurde, ja göttliche Realität geworden ist. So gewiss das Blut des Lammes vergossen wurde, so gewiss sind wir erlöst. Und so gewiss haben wir das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, empfangen. Doch jetzt muss es offenbar werden. Es muss offenbar werden, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann kein eigener Wille mehr, bestimme du allein. Unser Herr sagte, wer den Willen Gottes tun wird, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott kommt. Brüder und Schwestern, unser eigenes Ich, unser eigenes Wollen, in den Tod zu geben, mit Christus zu sterben, mit ihm gekreuzigt zu sein und mit ihm durch die Taufe begraben zu sein, um dann in einem neuen Leben zu wandeln. Um noch kurz auf das Übernatürliche zu kommen, dazu möchte ich aus dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, die Verse 31 bis 34 lesen. Johannes 1, 31 bis 34. Hier haben wir das Zeugnis Johannes des Täufers. Johannes 1, 31. Ich selbst kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart würde, deshalb bin ich gekommen, ich mit meiner Wassertaufe. Etwas Wunderbares, ich kannte ihn nicht. Wir haben nie miteinander gesprochen, du tust dies und ich mache das. Nein, ich kannte ihn nicht, aber der, der mich berufen, der mich gesandt hat, der hat zu mir gesprochen. Lass uns weiterlesen, Vers 32. Weiter legte Johannes Zeugnis ab mit den Worten, ich habe gesehen, dass der Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabkam, herabschwebte und auf ihm blieb, gesandt und dann gesehen, wie das Übernatürliche geschah. Und in Verbindung damit wird in Vers 33 gesagt, ich selbst kannte ihn nicht, aber der, welcher mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt, auf welchen du den Geist herabschweben und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Noch einmal sagt der Mann Gottes, ich kannte ihn nicht. Aber der, welcher mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt, Knechte Gottes haben Weisungen empfangen, haben Verheißungen für ihren Dienst empfangen und haben das, was ihnen gesagt wurde, erlebt und haben es gesehen. Wie war's mit Mose? Wie war's mit den Propheten? Wie war's mit Bruder Brenhem? Das Übernatürliche gehört einfach zum Dienst eines Gottesmannes. Männer Gottes haben die Stimme des Herrn gehört. Und wenn ich ins Alte Testament hineinschaue, wie oft hat Gott der Herr geredet? Brüder und Schwestern, wir glauben von Herzen, dass Bruder Brenhem Weisungen bekommen hat, was er tun soll, wie er es tun soll. Und Gott hat ihn gebraucht, um die Botschaft zu bringen, damit wir die Einführung in den ganzen Heilsratschluss Gottes bekämen. Aber der zweite Schritt besteht doch darin, der größte Prophet, ja unser Herr, hat damals das Wort verkündigt und die Schriftgelehrten glaubten nicht. Und es wurde ihnen nicht geoffenbart. Das gepredigte Wort muss mit dem Glauben verbunden werden. Denn nur der Glaubende hat den direkten Zugang zu Gott, die Verbindung zu Gott auf übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist. Und dann geht immer wieder neu in Erfüllung, Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Kommen wir zu Römer, dem ersten Kapitel. Hier hat der Mann Gottes sich zunächst einmal vorgestellt und dann ging er auf das ein, was seinen Dienst betraf. Römer, erstes Kapitel von Vers 1. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen. Die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen. Und dann sagt er uns, wie sie zu uns gekommen ist. Die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in den heiligen Schriften voraus verheißen hat. Würden wir heute alle Schriftgelehrten auf Erden zusammenrufen und fragen, bitte sagt uns, wo haben die Propheten im Alten Testament vorausgesagt oder verheißen, was durch die Heilsbotschaft Jesu Christi verkündigt werden sollte? Brüder und Schwestern, es ist alles auf Offenbarung gegründet. Der natürliche Mensch vernimmt die Dinge des Geistes nicht. Und alle Verheißungen sind auch im Worte Gottes wirklich so verteilt, dass sie nur durch den Heiligen Geist gesehen und auch gefunden werden. Dann in Römer, dem ersten Kapitel, und das freut mich von Herzen, Römer Kapitel 1, hier steht von der Gotteskraft geschrieben, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich der Heilsbotschaft Gottes nicht, ist sie doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst den Juden, so auch dem Griechen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihr geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Kommen wir auf das, was am Kreuz auf Golgatha geschah, auch mit Blick auf das Mahl des Herrn, dass wir wirklich alle von ganzem Herzen im Glauben auf und annehmen, dass wir ein für alle Mal die Glaubensgewissheit durch den Geist Gottes bekommen, nach dem Wort der Schrift, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Einfach der lebendige Glaube, so gewiss Gott in Christo war, so gewiss das Blut des neuen Bundes floss, so gewiss sind wir mit Gott versöhnt worden. So gewiss ist der neue Bund in Kraft. So gewiss sind unsere Sünden vergeben, unsere Schuld bedeckt und der Schuldbrief ist zerrissen. Das ist göttliche Realität. Der Feind hat natürlich die Aufgabe, anzuklagen. Er wird ja sogar als Ankläger der Brüder in Offenbarung 12 bezeichnet. Was will er anklagen? Was schreibt Paulus in Römer, dem 8. Kapitel? Wer will Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes? Christus ist hier, der sie gerechtfertigt hat. Wer will sie verdammen? Kannst du etwas ändern an deinem Leben? Kann ich etwas ändern? Es steht doch geschrieben, wohl dem Menschen, dessen Sünden vergeben sind, dessen Schuld bedeckt ist, wohl dem Menschen, in dessen Geist kein Falsch ist. Menschen, die wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung. Wir alle wissen, in Johannes 3, Vers 16 steht immer noch geschrieben, also hat Gott die Welt geliebt. Amen. Ich will es heute nicht allein um unsretwillen, sondern weltweit einmal sagen. Ich hoffe, mein Urteil ist nicht zu hart. Es gibt Menschen in allen Landen auf Erden, die vom Propheten, von der Botschaft sprechen, die nicht wissen, was Bekehrung ist, die nicht wissen, was Buße ist, die nicht wissen, was Wiedergeburt ist, die Gott noch gar nicht erlebt haben. Sie sprechen von Botschaft und Botschafter. Sie sprechen aber nicht davon, dass ihr alter Mensch noch gar nicht mitgekreuzigt wurde. Sie können kein Zeugnis davon ablegen, dass der neue Mensch nach Gottes Gerechtigkeit geschaffen und mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden ist. Brüder und Schwestern, es muss göttliche Realität in unserem Leben werden. Und wenn ich nur an Jesaja 53, 1 denke, Jesaja 53, das Kapitel im Alten Testament, wo der ganze Weg unseres Herrn beschrieben wird, bis hin zum Kreuz, wo er sein Leben zur Sühne eingesetzt und hingegeben hat. Über diesem Kapitel steht doch geschrieben, wer hat unserer Predigt oder wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt. Es ist einfach, von Botschaft zu reden und von dem, was in Jesaja 53 in Verbindung von Botschaft geschrieben steht, wird nichts erwähnt. Die Botschaft Gottes beginnt doch damit, dass sie uns zur Gotteskraft wird, nämlich die Botschaft vom Kreuz, vom Gekreuzigten, und dass wir mitgekreuzigt wurden und dass unser alter Mensch in den Tod gegeben worden ist. Dann haben wir besonders im Römerbrief, dem 5. Kapitel, einige besondere Hinweise und dann auch in den folgenden Kapiteln, die unseren Herrn um die vollbrachte Erlösung näher beschreiben. Römer 5. Kapitel, hier lesen wir Vers 18 und 19. Römer 5, Vers 18 und 19. Also, wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zu leben wirkenden Rechtfertigung. Vers 19, wie nämlich durch den Ungehorsam. Und hier sind wir bei der Wurzel des Übels. Ungehorsam, Unglaube, Übertretung, Beleidigung Gottes bis zum geht nicht mehr. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Und wer sein Wort übertritt, ist ungehorsam und muss mit dem göttlichen Urteil rechnen. Hier steht geschrieben, noch einmal, Vers 19, wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder hingestellt worden sind. Ja, wir alle. Wir alle sind durch den einen einzigen Ungehorsam von Gott getrennt, als Sünder verurteilt, dem Tode geweiht, ohne Hoffnung in dieser Welt. Aber dann ist Golgatha für uns maßgebend und dann steht geschrieben, ebenso werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte hingestellt werden. Du brauchst dich um eigene Gerechtigkeit gar nicht zu sorgen. Die wirst du nicht bekommen. Es wird dir nicht gelingen. Du musst einfach wissen, die Erlösung ist geschehen. Ich konnte mich nicht retten. Ich konnte mir nicht helfen. Deshalb musste der Herr kommen, um uns zu helfen, um uns zu retten. Hier im Römer, dem 6. Kapitel, steht in Vers 8 geschrieben, Römer 6, Vers 8, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir zuversichtlich, dass wir auch mit ihm leben werden. Das ist Gewissheit. Sind wir mit ihm gestorben, so werden wir auch mit ihm leben. Vers 23 in Römer 6, denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das sind Worte des Trostes, der Zuversicht, Worte, die wahr geworden sind. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wie oft haben wir es in der ganzen Welt gesagt? Wer ewig leben möchte, braucht das ewige Leben. Und Brüder und Schwestern, bitte versteht es recht. Es ist kaum noch zu ertragen, wie die gesamte Menschheit Irre geführt wird. So viele Programme hat es auf Erden noch nicht gegeben. Alle haben ihre Programme, und die Frage ist berechtigt: Ist Gott in der Sache? Wo ist Gott heute gegenwärtig? Wo kommt Gott heute zu Wort? Wo wird heute sein Wort wirklich nicht mehr in den Raum gestellt, sondern in die Herzen der Menschen hineingelegt? Wo? Lesen wir aus Philipper, dem zweiten Kapitel, Philipper, zweites Kapitel. Und Brüder und Schwestern, wenn wir ab und zu betonen, dass es einfach wichtig ist, zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, dann tun wir das nicht, um Menschen zu kränken, sondern einfach zu sagen: Wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, ist doch gar nicht im Heilsplan Gottes eingebunden. Das geht nicht. Im Reiche Gottes geschieht der Wille Gottes. Im Reiche Gottes gehen die Verheißungen der Schrift in Erfüllung. Und dann kommt Glaube und Gehorsam zusammen. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Mit Blick auf unseren Herrn und Heiland steht geschrieben im Philipper 2, Vers 7, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als Mensch erfunden wurde. Er entäußerte sich selbst. Wir alle wissen, ohne jetzt näher auf das Thema der Gottheit einzugehen, aber im ganzen Alten Testament, seit Beginn der Schöpfung, seit dem Garten Eden, ist der Erlöser der Herr gewesen. Er hat zu den Propheten gesprochen. Und deshalb steht geschrieben: Euch ist heute Christus geboren, welcher ist der Herr. Aber der Herr hat seine Herrlichkeit abgelegt. Im Alten Testament war er nicht Sohn. Als Sohn ist er gezeugt und hier als Mensch offenbar geworden. Als Herr hat er durch das ganze Alte Testament gesprochen und sich seinem Volke geoffenbart. Denn der Herr im ganzen Alten Testament war die sichtbare Gestalt des unsichtbaren Gottes. Das Thema der Gottheit ist ja für uns alle einerseits das Wichtigste, andererseits das Kostbarste. Und ich darf wohl sagen, mit Paulus: In ihm leben und weben und sind wir. Wenn es um die Gottheit geht, dann sind wir zu Hause. Dann sind wir zu Hause. Dann wissen wir, an wen wir glauben. Wir wissen, als was er sich geoffenbart hat und zu welchem Zweck, auch im Neuen Testament. Wann ist er Mittler? Wann ist er Fürsprecher? Wann wird er als Lamm gezeigt? Wann als Löwe aus dem Stamme Juda? Er ist König, Priester und Prophet. Alles in dem Zusammenhang, der zur Heilsgeschichte gehört. Doch darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Wir haben es gelesen hier im Philipperbrief 2, Vers 7. In Vers 8 steht geschrieben: Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Sind wir ehrlich? Ohne mit Christus gekreuzigt zu sein, kannst du nicht gehorsam leisten. Das geht nicht. Der natürliche Mensch kann sich nicht unter Gott und Gottes Wort beugen. Wir können uns noch so anstrengen. Nur der neue Mensch, das, was aus Gott geboren ist, verbindet uns mit Gott. Und aus dem Grunde, weil wir als Menschen verloren gegangen sind, hat der Herr der Herrlichkeit Menschengestalt, ja Knechtsgestalt angenommen, wie hier geschrieben steht. Denn im Jesaja 42 steht geschrieben, mein Knecht wird Erfolg haben. Der Herr musste Knecht werden, musste gehorsam werden, ehe er den Gehorsam von dir und mir fordern kann. Er musste hier im Fleischesleibe den Gehorsam unter Beweis stellen, uns zeigen, ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Er hat es uns vorgelebt, damit auch wir wissen, dass es für uns möglich ist. Im Hebräerbrief, Hebräer, dem 5. Kapitel, hier hat der Mann Gottes ja herrliche Ausführungen gemacht. Hebräer, 5. Kapitel, und hier besonders von Vers 7. Hebräer 5, von Vers 7. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte. Es war also nichts Gespieltes, es war Realität. Er hat für uns alle den Tod büßen müssen, um den Stachel des Todes herauszuziehen. Er hat für uns in die Hölle hinuntergehen müssen, um die Hölle zu überwinden, den Tod zu besiegen und am dritten Tage aufzuerstehen. Und hier steht geschrieben, der ihn vom Tode zu erretten vermochte und hat auch Erhörung von seiner Angst gefunden. Und dann Vers 8, er hat trotz seiner Sohnestellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Woran wirst du deinen Gehorsam lernen? Wenn alles so läuft, wie du es haben möchtest, wenn dir alle Welt wohlredet, oder wenn du durch Prüfungen zu gehen hast, in seinem Leiden hat er den Gehorsam gelernt. Vers 9, nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Jetzt hier setzt unser Gehorsam ein. Zuerst ist er gehorsam. Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und dann setzt unser Gehorsam ein, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Also vor uns liegt der Heilsplan Gottes, die vollbrachte Erlösung, damit wir aus dem Ungehorsam, von den eigenen Wegen, dem eigenen Willen zurückgebracht werden und die Verbindung zu Gott bekommen. Und ich vorhin schon sagte, das Blut des Lammes ist doch als Opfer dargebracht worden, damit wir das Leben, das im Blute war, in uns tragen. in uns traten. Er, der Sohn Gottes, wir, die Söhne und Töchter Gottes. Er, der hohe Priester und König, wir ein Volk von Priestern und Königen, unserem Gott. Und Brüder und Schwestern, lesen wir noch in diesem Zusammenhang Hebräer zweites Kapitel von Vers 10. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Und jetzt kommt das Außergewöhnliche, das Herrliche, das Wunderbare. Denn beide, sowohl der Heiligen, die als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Dann nimmt der Gottesmann Bezug auf Psalm 22, Vers 23, indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Lesen wir noch Vers 13. Und ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, hier siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Wir könnten weiter und weiter lesen. Fassen wir es zusammen. Es hat Gott gefallen, in unserer Zeit den Kern der Erlösung in die Mitte der Verkündigung zu stellen. Nicht nur Botschaft, sondern Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der gen Himmel Gefahrene, der die Verheißung gegeben hat, wiederzukommen und uns heimzuholen. Wen wird er heimholen? Er wird die Braut heimholen als Bräutigam. Und von der Braut steht geschrieben in Offenbarung 19, und seine Braut hat sich bereitet. Also, wenn wir von der Wiederkunft des Bräutigams sprechen, dann müssen wir von der Zubereitung der Braut sprechen, von der Herausrufung. Und ich sage es noch einmal mit Nachdruck. Die Zeit ist nicht nur ernst. Manchmal möchte ich in großen Buchstaben schreiben, es ist zu spät. Es ist zu spät. Dann kommt mir der Gedanke, nur noch für die Auserwählten, alle anderen, die auf eigenen Wegen gehen, die sich von Gott nicht ansprechen lassen, denen sein Wort nichts bedeutet. Ja, sie sagen über das Wort, was sie möchten. Ich bin ganz ehrlich, als ich das im Internet nachlas, dass auch all die anderen Glaubensgemeinschaften im Christentum sich dabei wohlfühlen, nämlich die Anerkennung von den großen, ja von den Weltkirchen zu haben, weil sie dasselbe nizäische Glaubensbekenntnis haben. Wir als Gemeinde Jesu Christi haben das urapostolische Glaubensbekenntnis. nicht ein Bekenntnis, das 1822 in einem Kloster als Lehre der Apostel gefunden und dann veröffentlicht wurde von Bischof Lilie, sondern das Urwort, die Botschaft vom Anfang. Und das ist, was Gott durch den Dienst Bruder Brenhams bewirken wollte, uns zu zeigen, dass die Gemeinde am Ende da sein muss, wo sie am Anfang war, in Lehre und Leben, grundsätzlich in allem. Und man sollte es nicht für möglich halten, aber so ist noch nie die Trinitätslehre von allen Gemeinschaften gepriesen und auf die verschiedensten Arten und Weisen dargelegt worden, wie in unserer Zeit. Und dann kommt ein Mann Gottes mit göttlichem Auftrag und verkündigt, dass es nur einen Gott gibt, der sich Abraham, Isaac und Jakob, dem Volke Israel, geoffenbart hat und der 6000 Mal im Worte erwähnt wird, von dem geschrieben steht, außer mir gibt es keinen Gott, ich allein bin Gott und sonst keiner. Und dann eben die Betonung zu unserem Heil und Seligkeit und Rettung hat sich der eine Gott im Himmel als unser Vater auf Erden in seinem eingeborenen Sohn in der Gemeinde durch den Heiligen Geist geoffenbart, um seinen eigenen Erlösungsplan zu verwirklichen. Ja, was soll daran denn so unmöglich sein? Das hat Gott so gehabt oder vorgehabt und das hat er so getan. Und ärgerlich ist obendrein noch, dass sie wirklich alle die Trinitätsformel an den Anfang setzen. Man soll es kaum für möglich halten, auch freikirchliche Leute setzen die Formel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes an den Anfang. Ja, das steht doch gar nicht in der Bibel, kein einziges Mal. Und das einzige Mal, dass sie missverstehen, steht ja in Matthäus 28. Und dort steht geschrieben, und taufet sie auf den Namen. Ehe die Titel Vater, Sohn und Heiliger Geist Erwähnung finden, steht doch deutlich geschrieben. Und taufet sie auf den Namen. Ja, und keiner tauft auf den Namen. Aber steht doch geschrieben. Und taufet sie auf den Namen. Auf den Namen. Indem sich Gott uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat. Und wieder sehen wir, es ist alles Gnade, es ist alles Offenbarung und über Offenbarung kann man nicht diskutieren, über Offenbarung kann man nicht streiten. Entweder wird es uns geoffenbart oder es wird uns nicht geoffenbart. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, du sollst seinen Namen Jesus heißen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Jedes Gebet, jede Verkündigung, alles, was wir in Worten oder Werken zu tun haben, das tun wir alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Denn das ist der neutestamentliche Bundesnamen, in dem sich Gott uns geoffenbart hat. In Verbindung damit, lasst mich ruhig betonen, dass wir Gott dankschuldig sind. Gott dankschuldig sind, dass er uns aus den verschiedenen Kirchen und Freikirchen, aus verschiedenen Ländern und Denominationen herausgerufen hat und noch herausruft in aller Welt, so dass die auserwählte Schar voll wird und der Herr wiederkommen kann um uns zu sich zu nehmen, wie er es verheißen hat. Jetzt als Überleitung zum Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl an das Leiden und Sterben unseres Herrn, der seinen Leib schlagen ließ, seinen Leib ans Kreuz nageln ließ, der unsere Schuld an seinem Leibe, wir haben in diesem Leibe gesündigt. Und er hat alle Schuld, die wir in diesem Leibe begehen, auf sich dem Leibe nachgenommen. Alle Schmerzen, die uns widerfahren können, hat er auf sich genommen. Wisst ihr, warum in Jesaja 53 geschrieben steht, er hatte kein Aussehen, er hatte keine Gestalt noch Schöne. Keiner wollte ihn mehr ansehen. Und doch steht geschrieben, er war verwundet um unsere Sünden willen, geschlagen um unsere Krankheit willen. Die Strafe ward auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für alle Söhne und Töchter Gottes dahin gegeben hat, um uns zu erlösen und uns in die Sohnschaft aus Gnaden einzusetzen. Wenn wir das Mahl des Herrn feiern, dann denken wir im ganz Besonderen daran, wirklich ganz besonders an das, was für uns am Kreuz auf Golgatha geschah. Du und ich, wir gehörten dorthin. Wir waren von Gott getrennt, ohne Hoffnung in dieser Welt. Und er, der Erlöser, das Lamm Gottes, nahm deinen und meinen Platz ein. Und das gilt. Gott kann dich nicht mehr bestrafen. Gott kann dich nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Gott kann dir keine Sünde mehr vorwerfen. Das geht nicht mehr. Der Schuldbrief ist zerrissen. Der ist zerrissen. Und wenn der Feind anklagen möchte, das geht überhaupt nicht. Lasst euch darauf überhaupt nicht ein. Lasst euch nicht darauf ein. Der Feind hat gar kein Recht anzuerben. Er tut es, natürlich tut es. Aber der Schuldbrief, der ist zerrissen. Die Schuld ist beglichen. Die Sünde ist vergeben. Wir sind volle Söhne und Töchter Gottes. Unanklagbar, unantastbar durch die Gnade Gottes. Durch das am Kreuz auf Golgatha vollbrachte Opfer. Und das stimmt uns froh. Dann haben wir noch einen Gedanken, den ich eigentlich um all derer willen, die auf der ganzen Erde den Anspruch stellen, die Botschaft zu glauben oder auch die Schrift zu glauben und das Abendmahl in einer ungebührlichen Weise feiern mit 48 Gläsern anstatt mit einem Kelch. Ich habe sie heute nochmal mitgebracht und habe an Folgendes gedacht. So sieht das Abendmahlsgeschirr überall auf der Erde, auch in den Gemeinden der Botschaft aus. Und das sieht so aus, weil es 1959 einen Mann gab, sehr bekannter Evangelist aus den USA, den Bruder Brenham erwähnt hat, aus Tulsa, Oklahoma, dem ein ganzer Stadtteil gehört, dem eine Universität gehört, dem ein Krankenhaus gehört, dem vieles gehört. Der war in Frankfurt Und an der Versammlung habe ich auch teilgenommen, 1959. Er hatte Gerd Wessler anberaumt. Es waren einige, vielleicht 200-300 Prediger anwesend. Dann stand dieser Mann vorne und hat ein solches Gefäß oder Gerät, was immer das sein soll, emporgehoben und hat gesagt, mir hat Gott geoffenbart, wie das Abendmahl gefeiert werden soll. Ihr könnt euch ja vorstellen, was in mir vor sich ging. Schon damals war ich ja mit der Sache Gottes vertraut und mit seinem Wort vertraut. Alle anderen haben genommen. Sie haben die Krümeln, waren nur Krümeln auf einem Tablett. Kein Brot, nur Krümeln. Und jeder musste in einer Hand die Krümel nehmen und in die andere Hand, wo links die Krümel, rechts den Becher, wer immer links oder rechtshändig war, und warten. Und alle mussten warten, bis der Mann da vorne den Befehl gibt, so, jetzt könnt ihr essen. Dann mussten alle warten, bis der Mann da vorne den Befehl gab, so, jetzt könnt ihr alle trinken. Ihr könnt euch vorstellen, was in mir vor sich ging. Ich war zerrissen. Ich habe das einfach an mir vorübergehen lassen müssen. Ich hatte keine Wahl. Aber der Gedanke, der mich hauptsächlich dabei streift, ist, wie können Männer, die für Kranke beten, die sagen, ich spüre die Kraft Gottes in meiner rechten Hand. Ich spüre die Kraft Gottes in meiner rechten Hand. Ja, was hat er wohl dabei gespürt, als er sagte, dass es ihm von Gott geoffenbart war? Für uns ist dies das geoffenbarte Wort. Der geoffenbarte Wille Gottes. Aber das war auch die Zeit, in der Gott meine Augen für das geöffnet hat, was viele, die im Namen des Herrn auftreten, von denen ja gesagt wird, dass es so sein wird am Ende der Zeit. Viele werden in seinem Namen auftreten. Von da an erkannte ich den Unterschied, ich habe ihn vielleicht gleich, aber dann immer deutlicher erkannt, zwischen dem Dienst Bruder Brenhems und all den anderen Brüdern, die auch einen Dienst ausgeführt haben, aber keine direkte Berufung, keine direkte Sendung, keinen direkten speziellen Auftrag von Gott bekommen haben. Und umso fester wurde ich im Wort der Wahrheit ja gegründet. Warum? Es war mir von Anfang an geschenkt, Gott Recht zu geben und Gottes Wort als allein gültig und verbindlich hinzustellen. Also, wenn wir heute hier, meinetwegen den Kelch haben, einen Kelch für den Abteilung hier, aber es ist immer nur ein Kelch, es sind nicht die vielen Gläser, es ist der eine Kelch, der herumgereicht wird. Der Herr nahm das Brot, er brach's. Zuerst hat er es gesegnet und dann gebrochen. Und danach nahm er den Kelch, hat ihn gesegnet und hat ihn dann weitergereicht und gesagt, trinket alle daraus. Brüder und Schwestern, wir tragen gemeinsam die Verantwortung, dem Volke Gottes in dieser Zeit das klare und wahre Wort Gottes über die Gottheit, über die Taufe, über das Abendmahl, über jede biblische Lehre muss alles biblisch getan werden und verkündigt werden. Es hat doch keinen Sinn zu sagen, ich halte einen biblischen Vortrag, wenn das, was vorgetragen wird, gar nicht in der Bibel steht? Das geht doch nicht. Biblisch kann doch nur sein, was in der Bibel ist. Oder sehe ich das? Ja, natürlich. Ich kann doch nicht sagen, dass eine Sache biblisch ist, wenn sie gar nicht in der Bibel zu finden. Das geht einfach gar nicht. Ja? Und deshalb lasst uns Gott danken. Wir überheben uns nicht über andere. Es ist ein Vorrecht, dass wir in dieser Zeit, wo wirklich alles irregeführt wird, und jedes Mal hat unser Herr wiederholt gesagt, lasst euch von niemand irreführen. Es ist eine solche Zeit der Verführung, wie sie noch nie auf Erden war. Mit Gott, ohne Gott, mit Bibel, ohne Bibel, nur Verführung in der ganzen Welt. Die Gemeinde Jesu Christi wird aus allem Irrtum herausgerissen, herausgerufen, wird zu Gott zurückgeführt und wird das Evangelium Jesu Christi ganz neu zu Gottes Kraft. Und für uns ist das Wort unseres Fußes Leuchte. Heute habe ich eine Bitte, dass wir alle in unseren Gebeten zum Herrn sagen, lass dein Leben, lass das Leben, das in dir war, das in deinem Blute war, lass dein Leben in mich hineinkommen. Schenk du mir dein Leben, dein göttliches Leben. Wir können ja vom Geist geleitet beten und der Herr wird uns alles segnen. Die Einsetzungsworte haben wir schon oft gelesen. Sie stehen im 1. Korinther im 10. Kapitel und im 11. Kapitel. 1. Korinther, 10. Kapitel, Vers 16 und 17. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Die bluterkaufte Schar hat Gemeinschaft mit dem Herrn und Erlöser, Gemeinschaft untereinander. Ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Vers 17, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Der Leib des Herrn besteht aus vielen Gliedern und Christus selbst ist das Haupt seines Leibes, das Haupt der Gemeinde. Und dann in Kapitel 11 von Vers 23, 1. Korinther, 11. Kapitel, von Vers 23, denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm ihr Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dann die Mahnung wird daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jeder prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Also, nicht einer prüft den anderen, jeder prüfe sich selbst. Und wenn du etwas findest, bring es unter das Blut. Bring es unter das Blut. Beuge dich auf Golgatha, wie wir oft schon gesungen haben, herrliches Golgatha. Aber bitte, glaubet heute von ganzem Herzen an die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Glaubet von ganzem Herzen an das, was unser Herr ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Glaubet von ganzem Herzen, das Blut des Lammes ist geflossen und unser Herr und Erlöser ist als hoher Priester in das himmlische Heiligtum mit seinem heiligen Blut hineingegangen, um es auf dem Gnadenthron darzubringen. Unanklagbar, unantastbar, erlöst durch das Blut des Lammes, haben wir völlige Vergebung, völlige Rettung, ein volles Evangelium, ein volles Heil hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. Und in diesem Glauben, in dieser Überzeugung wollen wir heute das Mahl mit dem Herrn und miteinander feiern. Nicht mehr darin, wie wird er vergeben und wird er vergeben, sondern er hat vergeben. Wir sind mit Gott versöhnt. Und ich sage es noch einmal, der Schuldbrief ist zerrissen. Das Blut des Lammes ist geflossen. Danken wir heute unserem geliebten Herrn und Heiland für die Erlösung, für die Vergebung, für Gnade und Heil, für die Versöhnung, für alles, was Gott uns in Jesus Christus aus Gnaden geschenkt hat. Und ihr werdet es erleben, dass uns Gottes Wort, das Evangelium zur Gotteskraft wird und dass uns heute das Abendmahl zu einem außergewöhnlichen Segen werden wird. Wir nehmen heute das Abendmahl im völligen Glauben an die völlige Versöhnung, völlige Vergebung, volles Heil, ohne jeglichen Zweifel. Wir glauben, wie die Schrift es sagt, und wir dürfen es aus Gnaden erleben. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei der Dank für sein Wort, für die vollbrachte Erlösung, für die Gnade, für jede Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Ihm sei Dank für den heutigen Abend. Alle, die Gottes Gnade noch nicht erlebt haben, wir werden gleich für euch beten. Ich werde nur die Brüder dann bitten, in der Zwischenzeit nach vorne zu kommen. Und wir erheben uns jetzt alle und singen den Chorus: So wie ich bin, so muss es sein. Und dann werden wir gemeinsam beten. Unsere beiden Schwestern ein passendes Lied, ein Lied, das uns einlädt, zum Herrn zu kommen. Ihr könntet dann den Weg nach vorne machen. Dann werden wir Brüder bitten, nach vorne zu kommen. Bruder Schmidt, wen wirst du rufen, der mit austeilen wird? Wer von den Brüdern möchte kommen?
Die beiden Brüder Henrich.
Bitte?
Die beiden Brüder Henrich.
Ah, die beiden Brüder Henrich sind heute gerufen. Auch nicht schlecht. Dann rufen wir, wen rufen wir noch?
Ja. Bruder Ziegler.
Oh, und Bruder Schmidt hat es heute, ja.
Bruder Karl, na. Sag schon,
ja. Du,
Nein.
Du meinst Bruder Lackner. Ja, na schau. Bruder Schmidt wählt heute direkt aus der ersten Reihe. Sehr schön. Ja, es ist eigentlich auch nicht so wichtig, wer es austeilt. Wichtig ist, dass wir es im Glauben nehmen. Wollt ihr zuerst danken, Bruder Schmidt? Und die beiden Schwestern können ja dann auch langsam nach vorne kommen.
Kannst du danken?
Bitte? Sollen wir danken?
Ja.
Ja, dann gib mir ein Brot, Bruder Schmidt.
Dann nehmen wir beides.
Deine sind auch an. Geliebter Herr und Heiland.
Mein Gott.
Wir halten dieses Brot vor deinem Angesicht. Im Blick nach Golgatha, als du dort deinen Leib hingegeben, geopfert hast, o Herr. Und ich bitte dich, segne dieses Brot, segne alle, die daran teilnehmen werden. Und geliebter Herr, wie dieses Brot gebrochen wird, und viele Brocken entstehen, Brocken, geliebter Herr. So sind wir eine Vielheit und bilden einen Leib, sind Glieder an deinem Leibe. Geliebter Herr, ich danke dir für die bluterkaufte Schar, die heute hier versammelt ist, für meine Brüder und Schwestern. Gesegnet sei dieses Brot, gesegnet alle, die daran teilnehmen. In Jesu heiligem Namen. Amen.